Gbagbo war Oberst der Schweizer Armee und im strategischen Nachrichtendienst seines Landes. Für die UN war er zum Beispiel in Afghanistan in Einsatz oder auch in der Ukraine. Er hat als Schweizer Offizier an der Generalstabsausbildung der russischen Streitkräfte teilgenommen. Er ist Autor mehrerer Bücher. Alle sind empfehlenswert, einige sind auf Deutsch erschienen. Sein letztes heißt »Die russische Kunst des Krieges«. Er ist ein scharfsinniger Analytiker, ein erfahrener Geheimdienster und vor allem ein wirklich unabhängiger Geist. Es lohnt sich, ihm zuzuhören. Versprochen.
Im Gespräch.
Guten Tag, Herr Bo. Wir freuen uns sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Das erste Interview, was wir gemacht haben, hat viel, viel Publikumsreaktion hervorgerufen. Unter anderem bin ich dafür gelobt worden, wie wenig ich geredet habe und dass Sie die meiste Zeit reden konnten und dass es extrem interessant war. Ich bin gestern von meinem Radiowecker mit der Mitteilung geweckt worden, dass der französische Präsident Macron gesagt hat, dass der Einsatz von Bodentruppen, NATO-Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen ist, und war ziemlich schnell sehr wach. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Was ist Ihre Analyse dazu?
Ja, zuerst danke für Ihre Einladung. Und ja, das hat natürlich sehr viele Wirbel auf die europäische Presse gemacht, aber auch amerikanische übrigens. Aber gut, man muss auch das relativieren, indem Macron ist ein Mensch, der immer eines sagt und einen Tag nachher sagt er das Gegenteil, oder? So, das ist, er ist so bekannt auf die französische politische Szene seit langem. Das sind immer hin und her. Das war das Gleiche, als er eine Koalition gegen Hamas vorgeschlagen hatte im Oktober letztes Jahres. Er hat niemand konsultiert, sagt einfach Sachen aus dem Bauch sozusagen und hat kaum eine politische oder sogar intellektuelle Unterstützung von anderen Politikern und so weiter. Und ich glaube, in diesem Fall, das war auch sehr offensichtlich in dem Fall. Und sehr viele Länder haben sie desolidarisiert sozusagen von Macron, haben gesagt, sie würden nicht Truppen in Ukraine schicken, obwohl sie sind einverstanden, natürlich den Ukraine zu unterstützen, also material und finanziell, aber nicht unbedingt mit Truppen. Frankreich hat eine seltsame Geschichte in diesem Zusammenhang, weil Sie wissen, dass vor einigen Wochen haben die Russen ein Hotel in Kharkov zerstört, in dem waren mehrere Zehnten von französischen Soldaten drin. Waren sie, wie die Russen sagen, Söldner, das heißt freiwillige Kämpfer. Man weiß es nicht genau. Es kann sein, auch laut einigen Informationen, dass die Franzosen haben auch Personal für die Flugabwehrsysteme, die an den Ukraine geschickt worden sind. Dieses Personal war im Prinzip technisches Personal oder Berater für diese Flugabwehrsysteme. Das heißt, militarisierte Zivilisten sozusagen, aber nicht eigentlich Kämpfer. So, man weiß nicht genau, aber sicher ist, dass Frankreich hat immer gesagt, es hat nicht immer gesagt, aber hat gesagt mehrmals, dass sie würde sagen wir, eine konkretere Unterstützung bringen. Die haben das sogar gemacht mit dem Kanone César. Die haben nicht nur die Kanone gebracht nach Ukraine, sondern auch eine logistische Kette mit dieser Kanone. Und diese logistische Kette ist an der Grenze mit Polen basiert. Das heißt, dass diese Kanone, sobald die Probleme haben, die werden sofort zurückgezogen. nach an der Grenze gebracht, dann wird die Kanone repariert und zurück ins Feld. Das heißt, die Franzosen sind, man könnte sagen, die sind bereits eingesetzt zu einem gewissen Punkt. Natürlich geografisch, die sind nicht unbedingt in Ukraine, aber die sind in der logistischen Kette integriert. Das heißt, die spielen eine Rolle in der Kämpfe. Und das war auch das Gleiche mit den Radpanzer, die Radpanzer IMX-10 RC, die letztes Jahr an Ukraine geliefert worden sind. Das heißt, die Franzosen, die haben diese doppelsinnige Spiel gespielt, indem die sagen, sie sind nicht beteiligt, aber in der Tatsache, die sind irgendwie beteiligt, vielleicht nicht unbedingt auf ukrainische Territorium. So, das ist der Background von der Geschichte. Jetzt die Problematik von Truppen in Ukraine. Wie gesagt, wir haben bereits eine Involvierung der NATO, einzelner NATO-Staaten. Es gibt nicht eine NATO-Involvierung, das muss man da auch sagen. NATO hat, und hier ist wichtig zu unterscheiden zwischen NATO-Staaten oder Mitgliedstaaten und NATO selber. Weil es gibt keine NATO-Kommandostruktur, oder? Das ist wichtig zu sagen. Es gibt keine NATO-Kommandostruktur, die in Ukraine involviert ist, sondern es sind einzelne NATO-Länder. Jetzt, wie gesagt, die NATO-Länder oder diese Länder, das heißt, das ist mehrheitlich Polen, USA und Deutschland und Frankreich, diese Länder sind nicht direkt involviert, aber haben eben diese logistische Basen. Das heißt, die sind in der logistischen Infrastruktur integriert. Aber natürlich über die Grenze. Das heißt, aber die sind integriert. Und man hat mehrmals befürchtet, dass eventuell die Russen könnten diese logistische Base irgendwie beschädigen, lähmen oder zerstören. Vielleicht nicht unbedingt durch Raketen, sondern durch Saboteure zum Beispiel. Oder was übrigens NATO macht auch in Russland, oder nicht NATO, NATO-Länder machen in Russland, da man könnte vielleicht eine symmetrische Aktion, übrigens, Sie wissen, dass in Ukraine, das heißt im westlichen Teil der Ukraine sind sehr viele Guerillatruppen, die sind sehr aktiv gegen ukrainische Streitkräfte. Diese Guerillatruppen sind scheinbar funktionieren mit ukrainischer Uniform und es wäre nicht undenkbar, dass diese Truppen gegen logistische Basen innerhalb von Polen etwas tun. Das wäre nicht undenkbar. Das ist im Moment nicht passiert, aber das ist ein Szenario, das für mich ganz möglich wäre. Aber gut, jetzt, wenn man zurück an den Vorschlag von Macron geht, nehmen wir an, man schickt Truppen. Es wurde gesagt, das wären keine Kampftruppen, sondern rein Truppen wie Engineers, oder Übermittlungs- oder Nachrichtendienst oder solche Einheiten, die nicht direkt an den Kämpfen beteiligt wären. Das Problem bleibt immer noch, dass in einem Kommandoposten zum Beispiel könnten die Russen sehr gut einen Kommandopost zerstören mit NATO-Staaten Offiziere drin. Übrigens, die Russen haben das gemacht in Syrien. Damals ist es so, dass NATO-Länder waren in Syrien beteiligt oder haben sogar die Rebellen unterstützt und es war Kommandoposten mit NATO-Offiziere, das heißt türkische, französische, britische Offiziere drin. Und die haben erlaubt, den Islamischen Staat eine Base, eine syrische Base zu angreifen. Und sogar haben die Flugzeuge der NATO die syrische Base bombardiert und haben damit der Islamische Staat geholfen oder besser gesagt unterstützt. Und dann leise haben die Russen den Kommandoposten zerstört. Mit alle Offiziere der NATO. Der Fall ist bekannt, wurde nochmals vor einigen Monate in der russischen Presse erwähnt, weil die Russen haben, die haben enthüllt, wie das Kommando, wie soll ich sagen, das nachrichtendienstliche Prozess, wie die haben entdeckt, dass den Befehl, die syrische Base zu bombardieren, woher das kam. Und die Russen haben diesen Prozess enthüllt und die haben erklärt, dass die haben tatsächlich diesen Stützpunkt oder Kommandoposten zerstört. Das heißt, wir haben bereits einen Fall und dann NATO hat gar nicht reagiert. Kein NATO-Land hat irgendetwas gesagt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass diese Offiziere hatten nichts in Syrien zu tun, oder? Und deshalb könnte natürlich die NATO-Länder oder die betroffenen Länder gar nicht reagieren. Und man könnte ähnliche Situationen haben. Das Problem ist, dass je nach Art der Truppen, je nach Art der Zerstörung, die die Russen bringen, das könnte natürlich die Situation ganz massiv verschärfen. Und das Problem meines Erachtens ist das, also ich habe keine große Problem mit der Kommando oder die, wie soll ich sagen, das Entscheidungsprozess der Russen. Weil die Russen sind extrem rationell. Was mich Sorge macht, das ist das europäische oder das westliche Entscheidungsprozess. Weil man sieht, dass es die westlichen Länder haben keine rationelle Antwort auf die Situation. Und die wollen vor allem, wie soll ich sagen, Russland zerschlagen. Wofür? Mit welchem Ziel? Wie könnte man definieren, was zerschlagen ist und so weiter? Das weiß man nicht. Aber die wollen einfach nicht so ohne zu tun zu bleiben. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil man sieht heute, dass die Situation sich militärisch sowie politisch in Ukraine komplizierter wird. Die Europäer, statt eine vernünftige Lösung zu bringen, die wollen einfach weiterfahren. Man muss weiter mit dem Krieg, ohne zu wissen, wo das führt. Man will Russland besiegen, man will sie zerschlagen, aber was heißt besiegen? Was heißt den Sieg an Ukraine geben? Man will keine Niederlage von Ukraine, aber was heißt das konkret? Das ist der Grund übrigens, warum auf meinem letzten Buch, ich habe als Untertitel, ich habe das Wort Misserfolg gebraucht und nicht Niederlage von Ukraine. Weil das hat man nie definiert. Was ist eine Niederlage von Ukraine? Was ist ein Erfolg von Russland? Ein Sieg von Russland oder ein Sieg von Ukraine? Niemand hat diese Wörter richtig definiert und das erlaubt jegliche Reaktion vom Westen. Und jetzt, man sieht, dass in den letzten Meeting, die Sie vor allem vorher angesprochen haben, die alle Länder haben gesagt, wir wollen Ukraine unterstützen. Wir wollen dass Russland kein siegreich sein. Mhm. Aber was heißt das konkret? Russland ist bereits in einer erfolgreichen Position sozusagen. So, was will man jetzt ändern? Was hofft man in der Situation zu ändern? Das ist etwas, was mir total unerklärbar ist. Es scheint mir sehr emotional sein. Und dadurch sehe ich einen Entscheidungsprozess, der gar nicht rationell ist. Man will einfach kämpfen. Und wenn ich sage kämpfen, es geht immer darum, dass die Ukrainer selber kämpfen, oder? Ja. Weil was wäre der Sinn und Zweck der Übung der Franzosen, wenn die Franzosen Truppen in Ukraine einsetzen? Das würde heißen, dass die Franzosen im Hintergrund wie sagt man das? Im Hintergrund blieben, die würden hinten bleiben, oder? Die würden nicht am Front sein, oder?
In der Etappe sozusagen.
Am Front werden immer Ukrainer sein, oder? Und jetzt, man weiß, dass die Ukrainer sehr viele Probleme haben, einfach Truppen zu rekrutieren. Das heißt, dass statt, man weiß, dass ungefähr in moderner Armee, man hat einen Kämpfer für 5 bis 10 Unterstützungsleute. Das heißt, es sind immer 5 bis 10 Leute, die erlauben, einen Kämpfer am Front zu kämpfen. Das heißt, 90 bis ungefähr, sagen wir, 2/3 der ukrainischen Armee ist hier nur für die Kampfunterstützung da. Jetzt, wenn diese Funktion von NATO-Truppen übernommen würden, dann hätte man nur ukrainische Truppen am Front und hinten hätte man NATO-Truppen. Das heißt, man will, nochmals, das ändert das Problem nicht. Wir werden immer noch Ukraine erschöpfen, aber das wird immer Ukrainer, die sterben am meisten, oder am Front, und hinter wären die westlichen Truppen. Das heißt, das ist immer noch zyniker als vorher, glaube ich. Wir haben gesagt, und das wurde von Lindsey Graham in Amerika gesagt, oder dass man macht einen Krieg gegen Russland ohne eigene Leben zu verlieren, oder? Das sind nicht eigene, natürlich, das sind ukrainische Leben. Das heißt, wir sind extrem zynisch gegenüber Ukraine, und diesen Vorschlag von Macron scheint mir in der gleichen Richtung zu gehen. Natürlich, man kann über die Gefahr dieser Situation reden, weil wenn man NATO-Truppen im Kampf oder in einer Kampfzone zu haben, dann das öffnet natürlich die Tür bis zum Risiko einer direkten Konfrontation. Mhm. Und dieses Risiko ist scheinbar von Macron unterschätzt, obwohl ich glaube, im Resten von Europa Leute sehen den Gefahr. Und deshalb, als viele Beobachter kommentiert haben, ich glaube, man muss diese Initiative sozusagen oder diese Aussage von Macron nicht zu ernsthaft nehmen, glaube ich.
Ich würde Sie gerne fragen, dass der Beginn des Krieges, er wurde ja als unprovozierter Angriffskrieg, was ich als Benennung nicht akzeptiere, auch wenn man 2,9 Millionen Treffer in Google findet, wenn man diesen Begriff eingibt, der ist als Sprachregelung durchgezogen worden im Westen. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber mich wundert, dass ich habe es zum Teil auch begriffen, als dass mehrere rote Linien ja gezogen worden. Brennan hatte zurückgemeldet in die USA, dass die NATO-Mitgliedschaft oder das Angebot einer NATO-Mitgliedschaft an die Ukraine eine dieser, die hellste rote Linie für die Russen ist. So hat er das ausgedrückt. Und man hat trotzdem, ist man sozusagen immer auf diesen Linien spazieren gegangen und hat sie übertreten, nach dem Motto, mal schauen, was passiert. Es ist ja jetzt wieder so eine Situation mit so einer Aussage, die einfach, wo man sich fragt, was den Mann reitet. Sie haben ihn beschrieben, es könnte ja auch so eine Madman-Strategie sein, was ich tatsächlich nicht glaube. Aber warum glaubt der Westen, dass er sich das weiter erlauben kann? Er hat doch eigentlich gezeigt bekommen von den Russen, dass sie, ich sage mal, zu ihrem Wort stehen, dass es Grenzen gibt, die man nicht betreten sollte. Und es wird weiter so agiert, als wenn eine Provokation möglich ist, nach dem Motto, Frechheit hat schon immer gesiegt, probieren wir es doch nochmal weiter. Das ist doch eine, sozusagen, ich kann das nicht als verantwortliches Handeln betrachten und auch nicht als rationales Handeln. Sie sagen rationell, das kommt wahrscheinlich aus dem Französischen. Im Deutschen wird man rational sagen, also nur als Erläuterung. Sie meinen vernünftig damit, ja, abgewogen sozusagen.
Ja, genau. Genau, ja.
Aber wie sehen Sie das? Also das heißt, Sie haben ja auch, wir kommen dann auch noch zu diesem russischen Kunst des Krieges. Sie beschreiben die Russen ja eigentlich als die besseren strategischen Denker, so würde ich das sagen, ja, die mit einer größeren Übersicht agieren. Aber wenn Sie das mehr erläutern können, ist tatsächlich eine Frage, woher diese Unverschämtheit? Ja,
ja, aber vielleicht, es ist sehr gut, dass Sie mit den unprovozierten Krieg, unprovozierten Angriffen von Russland erwähnt haben, weil das ist so, dass wir meinen immer noch im Westen, dass die Problematik der NATO sei der Grund für die Intervention von Russland. Das ist nicht der Fall. Der Grund für die russische Intervention ist die Lage im Donbass. Das ist der Grund, warum die Russen militärisch interveniert sind, weil es war damals so, dass nach dem Dekret von Zelensky vom 24. März 2021 die ukrainische Armee hat sich vorbereitet für einen Angriff gegen den Donbass. Und um die Sache kurz zu fassen, die Indizien waren so, dass diese Offensive sollte im Februar, am 20., 24. oder so, Februar 2022 ausgelöst werden. Und dann haben die Russen präemptiv agiert und sind interveniert. Die Problematik der NATO ist eine Problematik, die die Russen immer auf diplomatische und politische Ebene behandeln wollen. Aber mit die neue Situation durch diesen offenen Kampf oder gegen Ukraine, die Russen haben im Prinzip das clausewitzische Prinzip oder benutzt, dass durch militärische Ziele kann man die politischen Ziele erreichen. Und dann ist heute die Problematik der NATO wurde ausgenutzt, oder besser gesagt, die Russen werden ihre militärischen Erfolge ausnutzen, um die Problematik der NATO zu behandeln. Aber das ist die NATO-Annäherung und so weiter und alle Lügen von NATO-Ländern in den 90er Jahren und so weiter. Das ist nicht der Grund, warum die Russen interveniert sind. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und übrigens in der letzten Interview vom Tucker Carlson, man kann genau, Wladimir Putin erklärt dieses Prozess. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Die überlegen nach einem clausewitzischen Denken. Das heißt, ich erreiche ein militärisches Ziel und das öffnet die Tür zu einem politischen Ziel. Und das ist ihre Denkweise. Jetzt, Das heißt, dass die NATO-Annäherung und die, was beinhaltet übrigens die Mitgliedschaft von Ukraine an der NATO, das war schon eine rote Linie. Aber diese rote Linie wollten die Russen politisch behandeln. Mit dieser ukrainischen Offensive gegen den Donbass, man hat die Russen den Mitteln gegeben, um diese rote Linie auf militärischer Ebene zu behandeln, sozusagen. Und man hat im Prinzip die russische Führung geholfen, das Problem zu lösen, oder? Mhm. Und das ist ein bisschen, man hat immer gesagt, dass Putin sei ein Schachspieler. Und es ist tatsächlich so, wir haben in unserem Entscheidungsprozesse in Europa allgemein, und das betrifft auch USA, obwohl die USA, das ist ein bisschen, vielleicht muss man das nuancieren, aber in Europa, wir denken ganz einfach, das ist linear und das ist sehr primitiv, so wir sind keine Schachspieler, tatsächlich nicht. Wir spielen einmal und wir erwarten ein Resultat. Und dann, wenn das nicht kommt, dann spielen wir ein zweites Mal. Die Russen, die spielen, die haben bereits drei Stufen vorne, oder? Die denken im Voraus. Das heißt, die machen etwas, die wissen, wie wir reagieren, und das gibt nachher den nächsten Schritt für sie. Das heißt, die haben ein strategisches Denken, der meines Erachtens viel, viel subtiler als unser ist. Darum hat man übrigens, das erklärt, warum unsere Sanktionen keine Wirkung auf Russland haben. Weil die haben alles vorgedacht. Die wussten seit 2014, dass das nächste Mal, wir werden große Sanktionen. Deshalb, die haben antizipiert. Wir sind unfähig, da zu antizipieren. Und das ist der Grund, warum die Aussagen von Macron für mich machen mir Sorge, nicht im Sinne eines Krieges, weil ich glaube, wir werden nicht zu diesem Punkt kommen. Ich habe keinen Kristallball, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, wir werden nicht zu diesem Punkt gehen. Aber was mich stört, ist, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Weil man kommt auf diese Idee, ohne zu wissen, ohne zu antizipieren, was es auslösen kann, was es auslösen könnte, und ohne zu wissen, was sind die Konsequenzen. Und wir haben das immer gemacht. Wir haben das so gemacht in Libyen, wir haben das so gemacht in Irak, wir haben das so gemacht in Afghanistan und so weiter. Wir denken nur einen Schritt vorwärts, Punkt. Ein Schritt. Die Russen denken drei, vier, vielleicht fünf Schritte vorwärts. Und deshalb, die sind stärker als uns, als wir. Und diese Problematik erscheint nochmals. Wir haben nochmals Sanktionen. Und jetzt sanktionieren wir sogar Indien zum Beispiel, der ein potenzieller Alliierter ist. Oder? So. Wir überlegen nicht. Wir haben keine Fähigkeit, in der Tiefe zu denken. Wir agieren nur auf die Oberfläche. Oder
hängt es damit zusammen, dass die Amerikaner ungefähr die Hälfte der weltweiten Rüstungsausgaben haben, den größten Hammer mit den meisten Stützpunkten, und aus dieser Position ihrer angenommenen Stärke glauben, sich nicht mit dem Gehirn beschäftigen zu müssen, worauf andere Länder wie Russland oder China oder Iran angewiesen sind, weil sie nicht so viel, also weil ihr Hammer kleiner ist? Also wenn der Satz ist, wenn ein Hammer als einziges Werkzeug hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Das ist
Das ist richtig. Das ist so. Übrigens, man muss auch sehen, die Amerikaner sind extrem ineffizient. weil sie haben so viele Basen, man sagt 800 bis 1200 Basen rund um die Welt. Die haben die Hälfte der Verteidigungsbudget, das repräsentiert ungefähr die Hälfte von die ganze Welt. So, das ist enorm, das ist gigantisch. Aber die haben keine Munition mehr zu schicken nach Ukraine oder nach Israel, zum Beispiel. Die haben einen riesigen Apparatus, aber die können einfach nicht mehr Ukraine unterstützen. Hm. Und Ukraine ist nur Ukraine, das ist noch nicht Europa. Mhm. Sehen Sie, wenn ein Krieg in Europa wäre, was könnten die Amerikaner leisten? Nichts. Mhm. Das ist, und da sieht man die spenden enorm viel Geld. Das geht alles in Infrastruktur und das gibt nur einen ganz kleinen Teil, der zu der eigentlichen Verteidigungskapazität geht, oder? Das ist extrem ineffizient und ich glaube, dass in Europa NATO hat sehr viele bürokratische Elemente gebracht, aber nicht unbedingt Effizienz. Wir sind nicht effizient und das hat man in Afghanistan gesehen, oder? NATO hat viel mehr investiert als die Sowjets damals, aber die Sowjets waren viel effizienter. Und das sieht man, die haben ihre Misserfolge gehabt. Ich sage nicht, dass alles, was die Sowjetunion gemacht hat, war perfekt. Das war weit von perfekt. Aber die Sowjetunion haben eine Regierung unterstützt, die nach ihren Abfahrt ist noch 2 Jahre lang gedauert. Was die NATO gemacht hat, die hat eine Regierung unterstützt, die nicht einmal 48 Stunden gedauert hat. Ja, das ist so. Das ist so. Innerhalb von 2 Tagen ist die ganze Arbeit von der NATO war weg. Das heißt, wir sind extrem ineffizient. Wir spenden enorm viel Geld. Übrigens, wenn man spendet Geld zum Beispiel Afghanistan, mehr als 80% ist zurück in Amerika gegangen. Und heute, man sagt das Gleiche von Ukraine. Mhm. Wenn die Amerikaner sagen, wir wollen so viele Milliarden nach Ukraine schicken. Aber Leute sagen, ja, aber machen Sie keine Sorge, weil 80% kommt sowieso zurück.
Sie haben ja Lindsey Graham zitiert und das klingt ja so, als wenn es ein Denken ist, was von Geschäftsmodellen geprägt ist und
genau.
Weniger von militärischer Strategie. Ja? Ich würde gerne... wie ist das jetzt mit dem Konflikt in der Ost, mit dem Gaza-Krieg? Das ist ja nun eine weitere Komplikation. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemand geplant ausgedacht hat, dass das so laufen soll, weil es ist sozusagen, nachdem man den Ukraine-Konflikt mit im Schlamm stecken geblieben ist, sage ich mal, mit dem absehbaren genau. Ende, kommt jetzt das Nächste. Also ist das Dummheit im Dienst oder mit was haben wir es zu tun?
Ja, ich glaube, man hat ein bisschen Dummheit besteht immer.
Kann man sich darauf verlassen, dass es die immer gibt?
ein berühmter erster Minister, war erster Minister, glaube ich, Rocard in Frankreich, hat gesagt damals, er ist jetzt gestorben, aber er hat damals gesagt, man muss die Dummheit nie unterschätzen. Und das ist sicher der Fall in der heutigen Konstellation. Aber das ist so, dass niemand hatte das geplant natürlich. Der Hamas hat das ausgelöst. Okay. Das Problem ist, dass hier das zeigt, wie die Glaubwürdigkeit des Westens abgefallen oder gefallen ist, oder? Weil wir sind nicht einmal gegenüber Israel glaubwürdig. Das ist interessant. Das ist interessant. Israel macht was, gut, Israel hat immer gemacht, was er will, aber heutzutage, mehr als vorher, Israel sagt, wir machen, was uns passt, und für den anderen, das ist nicht unser Problem, was sie sagen. Und das sieht man übrigens sehr klar mit den, der Ordonnanz der internationale Justiz Gericht, die Israel hat überhaupt keine von den Empfehlungen von den ICJ respektiert. Und so. Das heißt, dem Westen hat kein Gewicht mehr auf Israel. Hat auch kein Gewicht auf den anderen. Man sieht auch genau, was die Houthis oder Iran macht oder Hezbollah. Die haben keine Angst mehr vom Westen. Und das zeigt, wir sind auch militärisch nicht mehr glaubwürdig. Die Reaktion an die Operation, die israelische Operation in Gaza, hat Auswirkungen in der ganzen Welt. Und man sieht in der ganzen Welt, dass Leute sagen, es gibt keine Vernunft mehr. Das ist nicht, es ist, man, weil auch wenn Israel gegen Terrorismus kämpfen möchte, das ist die dummste Art, gegen Terrorismus zu kämpfen, oder? So wie ich mehrmals gesagt habe, die Engländer haben nicht Belfast zerstört, um die irlandische Terroristen
republikanische Armee, ja.
Genau. Das heißt, es gibt hunderte Methoden, um Terrorismus zu bekämpfen, aber Was Israel benutzt hat, ist die schlimmste, tatsächlich. Und jeder versteht das. Das ist jeder Mensch, nicht einmal die Länder, sondern Mensch versteht das. Und dass die westlichen Länder immer noch Israel unterstützen, zeigt bestimmt, dass den Westen nicht mehr glaubwürdig ist. Man sieht auch, dass die, obwohl ich glaube, meisten Länder oder meisten in der ganzen Welt, die haben nicht gut entweder verstanden oder akzeptiert, dass die Russen Ukraine angreift. Ich glaube, das ist allgemein so. Aber Leute haben verstanden, dass die Art und Weise, wie dem Westen an Russland antwortet, ist falsch. Oder wenn man das Problem tatsächlich gelöst hätten wollen hätten, hätte man anders gemacht. Übrigens, man hätte genau gleich wie in Palästina übrigens, man hätte zuerst das internationale Recht respektiert. Das heißt, das Minsker Abkommen und in Palästina die Hunderte von Resolutionen gegen die Besetzung von Territorien in Palästina und so weiter. Aber das, den Westen wollte nicht respektieren, aus politischen, ideologischen oder dogmatischen Gründen.
Ist das nicht und auch das, aus einem Gefühl von Stärke? Weil mir ist aufgefallen, dass es wurde dann ja auch flächendeckend. Diese Begriffe sind auch immer ganz schnell in der Welt, war auf einmal die regelbasierte Ordnung, die ja besagt, dass man nicht mehr auf das Völkerrecht geht. Man hat also nicht die Struktur, die allen Staaten ermöglicht, mit gleichem Recht vor eine Institution zu treten, die Recht spricht, sondern man billigt sich selber das Recht zu handeln, wie man will, und erklärt das nachträglich als legitim. Das ist natürlich, das zerstört die Glaubwürdigkeit. Während man es tut,
Absolut. Ich bin hundertprozentig einverstanden, was Sie gesagt haben. Ich wollte genau diesen regelbasierte Ordnung und so weiter gegenüber die internationale rechtbasierte Weltordnung. Und das ist das wichtigste Punkt. Wir haben, weil wir sehr stark waren, vor allem nach dem Fall der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre, weil wir stark waren, haben uns erlaubt ungefähr alles, oder? Wir haben illegale Kriege gemacht in Irak, in Afghanistan, in Libyen, in Syrien. In Libyen, das war nur halb halb illegal. Das heißt, wir sind weiter, viel weiter als die UNO-Resolution forderte, oder? Und darüber, damit ist unsere Aktion in Libyen auch nicht gerade illegal, aber entsprach nicht, was die UNO wollte.
Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Sache in Libyen dazu geführt hat, dass die Chinesen sie haben sich enthalten, um das zu ermöglichen, und sind über den Tisch gezogen worden, weil diese Flugverbotszone nicht das war, letztlich, was auch durchgeführt wurde. Was dazu geführt hat, dass die Glaubwürdigkeit des Westens gegenüber China mit dieser Libyen-Kriegführung im Keller gelandet ist. Aber machen Sie ruhig weiter.
Ja. Das ist so. Man könnte über dieses Thema natürlich sprechen, weil ihr war damals in der zuständig für die Politik der UNO für die Friedensoperationen, und ihr habt natürlich die ganze Angelegenheit Libyen von dem Hauptquartier in NATO in der UNO gefolgt, und das wäre das Thema für eine spezielle Sendung. Aber gut, weiter mit unserer Glaubwürdigkeit. Das stimmt, wir haben hier die Leute spüren im Rest der Welt, Leute spüren, dass die westlichen Länder nicht mehr nach rational oder rationellen Gedanken geht, sondern also nicht mehr nach Vernunft, sondern nach Dogmatismus, oder? Es geht um zu zeigen, dass wir die Besten sind und so weiter. Es ist interessant, es gibt eine, ich habe noch gestern geschaut, weil ich habe das in meinen Büchern zitiert, mehrmals. Aber interessant zu sehen, es gibt eine Stiftung in Deutschland übrigens, in Berlin, wenn ich mich nicht täusche, die jedes Jahr ein Democracy Perception Index publiziert, oder? Und das ist interessant zu schauen, dass die Schweiz hat die erste Stelle, und das ist normal, weil unsere direkte Demokratie erlaubt eine große Kohärenz zwischen die Idee von Demokratie und die Tatsache der Demokratie. Aber interessanterweise, in der 10, 5 ersten Länder steht China.
Genau.
Zum Beispiel. Steht China. Weil die Leute empfinden, wir sehen das eine Diktatur, aber für die Chinesen, die sagen, ja, vielleicht ist das nicht demokratisch wie die Schweiz und so weiter, aber unsere Regierung macht, was mir passt. Deshalb für mich, die Idee der Demokratie ist erfüllt in dem Sinn, dass meine Regierung denkt wie ich. Sozusagen. Also ich vereinfache ein bisschen die Überlegung.
Und wenn man schaut, ich will kurz noch mal rein, weil das sehr wichtig ist. Es ist ja auch das Argument, wir bezeichnen diese Länder als autokratisch und setzen die Wahl an oberste Stelle. Was Sie ja auch beschrieben haben, Schweiz ist das reinste System einer echten Wahl, weil es konstant die Rückmeldung des Volkes gibt dabei auch. Für die Chinesen ist es so, es ist Demokratie im Sinne von einer Akklamation zu der Politik, die funktioniert, solange es für die Leute immer besser wird. Also betrachten die als Demokratie. Das ist eine vollkommen andere Definition, als wir sie haben. Aber man muss merken, und die ist bei USA übrigens in dieser Studie sehr gering wiederum, dass die Leute, also das sollte man sich genau angucken. Okay.
Und interessanterweise, zum Beispiel für Russland, der Demokratie-Perception-Index ist besser in Russland als in Frankreich, zum Beispiel. So, das ist ein Paradox, weil auch warum die Erwartungen von den Russen gegenüber Demokratie sind natürlich tiefer als die von den Franzosen. Deshalb ist der Abstand zwischen Wirklichkeit und Absicht ist weniger groß in Russland, als er ist in Frankreich. Aber gut, was ich meine damit, ist, dass aufgrund von unserer Perzeption wir führen Kriege. Aber Leute in den anderen Kulturen, die sehen nicht, warum man sollte der Westen seine Werte oder seine Methoden oder seine politischen Systeme oder seine und so weiter so imponieren musste. Das hat keinen Sinn für die Rest der Welt. Die sagen, wir haben ein System, das ist unser, wir sind froh damit, und warum wollen sie uns ihr System imponieren? Und das ist genau, was man sieht jetzt oder die Reaktion der Welt über die Krise in Palästina oder in Ukraine. Weil am Schluss das Problem ist, wie gesagt, man hätte diese Konflikte verhindern können, indem man das internationale Recht angewendet hätte. Und jeder versteht das. Deshalb unsere Logik, dass wir müssen überall intervenieren, dass wir immer Recht haben und dafür haben die anderen sind immer falsch, das funktioniert in der Rest der Welt nicht mehr. Weil ich bin sehr viel im Kontakt mit Afrikanern und so weiter, weil ich habe sechs Jahre lang in Afrika gelebt. Und ich merke, dass diese Leute, die sind natürlich sehr weit vom Dumm, oder? Die verstehen uns ab und zu sogar besser die Situation, weil die sind vom Außen, oder? Die können da mit Distanz, die können die Sache abschätzen und wir sind bereits drin und das ist für uns sehr oft schwierig, die Sache objektiv zu beurteilen. Die können vielleicht besser. Das Gleiche umgekehrt funktioniert sehr oft mit der Lage in Afrika übrigens. Aber gut, das ist ein Detail. Was ich will damit sagen, ist, dass die Rest der Welt versteht, dass wir nicht unbedingt immer auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn unsere Absichten sind vielleicht gut am Anfang, die kommen nicht gut am Ende, weil die werden schlecht implementiert. Oder nicht gründlich implementiert. Und das ist genau was man merkt in Ukraine und in Palästina. Für mich diese zwei, obwohl sehr unterschiedlich von der Geschichte her, von der Kultur her, von dem regionalen Kontext her und so weiter. Die sind sehr, aber die haben im Gemeinsam, das sind Krisen, die wir, man könnte diese Krise antizipieren. Man wusste, dass diese Krise würden kommen. Und damit, wir haben gar nichts damit gemacht. Wir haben immer gehofft, am Schluss, wir sind die Beste, deshalb diese Krise werden wir bewältigen. Und heute sieht man, das ist gar nicht der Fall.
Sie haben ja, das Buch heißt Die russische Kunst des Krieges. Ich nehme mal stark an, dass das ein Verweis auf Sun Tzu ist, die Kunst des Krieges. Also dass die Frage des strategischen Denkens, was mich wirklich umtreibt, es ist immer ein Gewinn, Ihnen zuzuhören. Ich habe aber nicht das gleiche Gefühl, wenn ich unserer Außenministerin zuhöre. Woher kommt es, dass in Europa, wir hatten ja Leute, es gab in Europa Politiker, die ganz andere Perspektiven hatten. Das ist, De Gaulle ist für mich einer von den Großen, Willy Brandt, Egon Bahr, Olof Palme. Das sind nicht nur Sozialdemokraten. Wir haben eine Menge Leute, die bedeutend, also die strategisch gedacht haben und die das konnten. Was glauben Sie, womit das zu tun hat, dass wir jetzt in Europa mit Politikern zu tun haben, die weit entfernt sind von dieser Kategorie. Ja, das ist, ich sehe sie in Russland, wenn ich Lavrov zuhöre, wenn ich Putin zuhöre, sage ich, der boxt in einer anderen Gewichtsklasse als unsere Politiker, genau. In China auch. Ja. Wieso produziert unser politisches System keine Führerpersönlichkeiten, weiblich oder männlich?
Aber das hat vielleicht auch zu tun mit einer Generationsfrage. Sehen Sie, die ehemalige erste Ministerin in Finnland zum Beispiel, sie war berühmt, weil sie wurde da auf TikTok oder Instagram in einer Party und so weiter. Interessanterweise, sie wurde nicht mehr gewählt. Und vor kurzem habe ich ein Interview von ihr gesehen. Und man hat ihm gefragt, was hatte sie motiviert, um Politik zu machen und erste Ministerin zu sein. Und sie hat gesagt, ja, ich wollte einfach eine Erfahrung haben. Das ist so. Und das ist für mich sehr emblematisch, von was unsere Führungskräften charakterisiert in Europa im Moment. Sehen Sie Macron. Das sind Leute, die ohne Lebenserfahrung haben, gar keine. Die haben vielleicht ein paar Jobs gehabt, wenn überhaupt. Aber wenn Sie der erste Minister von Frankreich, Gabriel Attal, sehen, das ist ein rein Apparatschik. Oder der Außenminister von Frankreich, de Séjourné, ist auch ein Apparatschik, oder? Er ist nur in eine Partei gewachsen. Punkt. Ist sehr jung, hat keine Erfahrung, hat vielleicht war er gut in der Schule. Ja, gut. Aber nicht mehr als das. Das sind Leute, die sind nie außerhalb von Frankreich gewesen, die haben nie anders gelebt, die kennen keine andere Kulturen und so weiter. Und das merkt man, oder? Das sind Leute, die haben nicht, die können vielleicht einige französische Schriftsteller zitieren. Das können sie sicher. Aber mehr als das, die Kultur ist nicht nur das, oder? Und die haben, man merkt, dass die auch keine Kenntnis von anderen Kulturen haben und so weiter. Und wenn Sie Annalena Baerbock anschauen, das ist genau gleich. Übrigens, da kommt noch ein anderer Faktor. Das ist vielleicht der Faktor des Apparatschik, der steigt in eine Partei wegen günstiger Konstellation und nicht unbedingt wegen eigentlicher Kapazitäten. Wenn man hört, dass sie zum Beispiel vor kurzem, sie hat gesagt, dass die haben die Sanktionen gegen Russland adoptiert, obwohl die wussten, dass es keine Wirkung haben wird, oder? Die haben gesagt, sie hat gesagt, wir wussten, dass es keine Auswirkung haben wird. Aber Sanktionen sind wichtig. Punkt. So, man weiß, dass es unwirksam ist. Man weiß, dass es uns lähmt mehr als Russland in diesem Fall. Aber trotzdem nicht mal. Das ist völlig. Wir sind sehr nah zu Idiotie, oder? So, ich kann nicht anders mit höflichen Wörtern kann ich nicht das anders bezeichnen, oder? Das ist das Höflichste, den man kann. Das ist unglaublich. Und dass unsere Länder von solchen Leuten geführt werden, scheint mir eine Absurdität.
Ich weiß nicht, ob das weitere verantwortliche Struktur dafür ist, dass ich auch feststellen muss, dass meine Berufsgruppe, die Journalisten, sich nicht mit Ruhm bekleckert haben in diesen Zeiten, seit das losgegangen ist, sondern eigentlich eine adäquate Versagensstruktur. Also das ist auch etwas, was ich mir konstant als Frage stelle, wo kommt das her? Aber die Feststellung, ob wir unsere Aufgabe erfüllen, das heißt, die Politik auch mit Informationen und mit Kritik zu versorgen, um einen Überblick zu erreichen, es ähnelt ja übrigens der Aufgabe von Geheimdiensten, das wird nicht erfüllt. Also wie oder Ihre Ansichten dazu?
Total einverstanden mit Ihnen. Und übrigens, Sie reden von Ihrer ehemaligen Korporation sozusagen, die Journalisten. Ich könnte mit meiner ehemaligen Korporation, mit den Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten besser gesagt. Weil hier, man sieht, dass es fehlt eine vernünftige Beurteilung der Lage als Grundlage für die Entscheidungsfassung.
Genau.
Und das ist genau, das sieht man in alle Länder übrigens. Nicht nur, man sieht das in der Schweiz, man sieht das in Frankreich und so weiter. Scheinbar sind die Nachrichtendienste total abwesend von der Entscheidungsfassungsprozess. Und das ist genau, die Nachrichtendienste, heute, es gibt große Missverständnisse bezüglich Nachrichtendienste, man sieht das mehr als Sicherheitsdienste. Aber der Nachrichtendienst hat eine Funktion im Rechtsstaat, in dem die Entscheidungsfassung in einem Rechtsstaat sollte rationell oder rational passieren. Und diese Rationalität kommt aus einer saubere, vernünftige, objektive Beurteilung der Lage. Und die Journalisten, die können sich leisten, ein bisschen mehr Emotionen, auch politische Komponente zu bringen. Der Nachrichtendienst sollte nicht politisch sein. Er sollte total neutral sein innerhalb von einem Staat. Egal, was die Politik rechts, links, das spielt, das sollte für einen Nachrichtendienst, für die Beurteilung der Lage überhaupt keine Rolle spielen. Er sollte nicht bezeichnen, wer gut oder wer schlecht ist, wer der Böse, wer der Gute ist. Spielt keine Rolle. Die Lage ist, wie die ist. Ob das ihm gefällt oder nicht, das spielt keine Rolle. Das ist die Lage. Und da spürt man, weil heute vor allem mit Ukraine zum Beispiel, man merkt, dass unsere Führungspersonen sind heute überrascht, dass Russland nicht verloren hat oder dass Ukraine nicht Krim zurückgewonnen hat und so weiter und so fort. Aber alles war vorsehbar. Und das genau, wenn Sie meine Bücher gelesen haben seit 2 Jahren, alles war absolut voraussehbar, die jetzige Situation. So, warum haben andere das nicht gesehen? Das heißt, etwas funktioniert nicht in unserem demokratischen Prozess, ja. Entscheidungsfassungsprozess. Und das finde ich extrem gefährlich. Das heißt, man könnte, sehen Sie, die Idee der Vernunft in der Entscheidungsfassung kommt aus der Zeit der Beleuchtung oder wie heißt
das? Aufklärung heißt es im Deutschen.
Aufklärung, ja. Genau. Der Aufklärung, genau. Und damals, es wurde, weil das Problem war, dass der französische König hatte seine Inspiration vom Gott, oder? Aber das ist natürlich, man kann nicht so komplexe Entscheidungen finden durch einfach die Inspiration vom Gott. Vielleicht Gott hilft, ich weiß es nicht, aber das ist vermutlich in einer modernen Staat, das geht. Aber heute unsere Führungspersonen, die führen so. Das heißt, das wird nicht genannt die Inspiration von Gott, aber es gibt keine mehr dokumentierte Grundlage als das. Sehen Sie, wenn man der Fall, das ist natürlich ein Einzelheit, aber trotzdem, als Nawalny, der Tod von Nawalny angekündigt worden ist.
Ich möchte kurz Sie haben ein Buch geschrieben über Nawalny und das ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Das wäre an der Zeit jetzt, dass es da passiert. Ja? Okay, weiter.
Ja, das ist im Gange, glaube ich.
Aber okay. Gut.
Interessanterweise, innerhalb von 20 Minuten, Sie haben eine ganze Reihe von europäischen Leaders, die Führungspersonen, die bereits bestimmt haben, ohne dass irgendwelche Dokumentation oder Untersuchung und alles, ohne dass man tatsächlich weiß, was passiert ist, sofort hat man Wladimir Putin angeklagt und gesagt, er hatte Nawalny vergiftet und so weiter. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das tatsächlich so. Das kann sein. Interessanterweise, gestern habe ich gesehen, oder vorgestern habe ich gesehen, dass der Chef der ukrainischen Nachrichtendienst, Nachrichtendienstes hat gesagt, nein, Nawalny sei von natürlicher Kause gestorben. So, das heißt, unsere Führpersonen sind noch, auf Französisch man sagt, plus royaliste que le roi. Die sind mehr Royalisten als der König, oder? Das ist unglaublich. Und sogar die Ukrainer sagen, ja, vielleicht Nawalny wurde nicht vergiftet. So, jetzt, niemand hat die Wahrheit übrigens. Aber das ist interessant, dass wir haben sofort reagiert in eine Richtung und in Ukraine, die sind sogar im Krieg gegen Russland. Aber trotzdem, die sagen, ja, man weiß es nicht. So, das ist interessant und das zeigt, obwohl ich glaube nicht, dass die ukrainische Führung viel besser ist als die westliche Führung allgemein, aber trotzdem, das ist ein interessantes Beispiel. Aber das zeigt bestimmt, dass unsere Führung allgemein in Europa ist sehr schlecht und funktioniert nur nach dogmatischen Grundsätzen und nicht nach Vernunft, nach dokumentiert. Und man sieht das überall, das Gleiche mit Nord Stream, oder? Man hat sofort Russland angeklagt, sofort.
Die und absurdeste aller Möglichkeiten der Erklärung ist gewählt worden, um sie als erste herauszubringen.
Ja. Genau. So, das zeigt, wie schwach wir sind. Und das sind Einzelheiten, weil am Schluss Nawalny, obwohl das ist traurig für ihn, für seine Familie und so weiter, aber das ist nur ein Mensch und Nord Stream war nur ein Rohr im Grunde genommen. Okay. Das hat Auswirkungen, klar. Aber ich meine, das ist nur. Aber man sieht, dass größere Entscheide oder Entscheide mit größeren Konsequenzen wurden gleich getroffen. Das heißt, es gibt, man überlegt nicht mehr für einen kleinen Entscheid als für einen großen Entscheid. Man überlegt nicht mehr. Es wird sofort getweetet. Mhm. Oder? Das ist, man muss sofort reagieren. Man muss sofort etwas sagen dazu. Egal, ob das richtig oder nicht. Das gilt für den Mensch auf der Straße, der irgendwelche Mensch, der auf der Straße, aber nicht für eine Person, die 80 Millionen oder 60 Millionen Menschen führt. Mhm. Und das finde ich ein großes Fehler. Und deshalb, wenn man zurück an die Problematik der Truppen in Ukraine, was mir Angst macht, das ist eben der Mangel an Vernunft von unserer Führung. Die denken nicht weiter als der erste Schritt, oder? Und das ist meines Erachtens, wir sind bedroht, ich fühle mich mehr bedroht von unseren Führern als von den Russen. In der Tatsache.
Ja. Ich schließe mich an und ich denke, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind von der Zeit her am Ende und es ist, glaube ich, von zwei Seiten. Also aus der Journalismus ist Selbstkritik angebracht. Sie haben das Gleiche für die Nachrichtendienste. Aber in dem Gespräch ist klar geworden auch, wie es sein könnte. Stellen Sie sich bitte vor, wir hätten Jacques Beau als Chef der deutschen Geheimdienste und Willy Brandt wieder als Bundeskanzler oder von mir aus auch de Gaulle für die Konservativen, damit man mal einen Eindruck haben könnte, wie die Welt aussehe, wenn sie vernünftig agieren würde. Herzlichen Dank, Jacques Beau, und ich hoffe, dass wir auch ein drittes Gespräch führen können. Es ist für mich immer eine, ja, sozusagen für mich ist das eine Sternstunde. Vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen.
Danke sehr, danke an Ihnen. Danke.
Sie erinnern sich an meine Anmoderation. Ich habe Ihnen versprochen, dass es sich lohnt, diesem Gespräch zuzuhören und ich denke, ich habe mein Versprechen gehalten. Sie können außerdem davon ausgehen, dass dieses Gespräch bei ARD und ZDF, wo man ja angeblich mit dem zweiten besser sieht, nicht gehört hätten. Sie haben es jetzt auf Apolut gehört und das zeigt, dass wir Aufgaben übernommen haben, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich nach Verfassungsgericht erledigen sollte, es aber nicht mehr tut, nämlich einen Überblick zu liefern über eine Situation, das Ihnen hilft, ein eigenes Urteil zu bilden. Und falls Sie glauben, dass wir diese Aufgabe erledigt haben, wäre es nett, wenn Sie Ihren Bekannten und Freunden, also denen, die abends unter der Dusche vielleicht Zweifel haben, ob das, was Sie im ZDF, in der ARD und in den Mainstream-Medien hören, wirklich alles so richtig ist, dass sie Ihnen davon erzählen, dass es dieses Gespräch gibt, das Ihnen vielleicht weiterleiten. Und unabhängig davon, was Sie von mir halten, denke ich, dass ich sagen kann, dass es sich immer lohnt, Jacques Beau zuzuhören.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.